Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Darum heißt es auch, erwache, der du schlummerst. Stehe auf aus den Toten und aufleuchten wird dir der Christus. Christus, geliebte Geschwister, ich begrüße euch mit dem Gruß des Paulus. Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In Römer 3 und 4 erfahren wir, dass wir gerechtfertigt sind allein aus Gnaden durch die Freilösung, die in Christus Jesus ist. Römer 5 lesen wir die frohe Botschaft. Gott aber hebt uns gegenüber seine Liebe dadurch hervor, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr folglich werden wir nun in seinem Blut gerechtfertigt, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir nun versöhnt in seinem Leben gerettet werden. In Römer 6 sagt der erhöhte Christus durch den Apostel Paulus allen Heiligen, die auch Gläubige in Christus Jesus sind, dass sie in Christi Tod getauft wurden. Durch diese Taufe wurden wir mit ihm zusammen in den Tod begraben, damit ebenso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln mögen. Vers 6 lesen wir, dass unsere alte Menschheit zusammen mit ihm gekreuzigt wurde. Und wozu? Damit der Körper der Sünde unwirksam gemacht werde und wir nicht mehr der Sünde versklavt sind. Denn wer ihr stirbt, ist von der Sünde gerechtfertigt. Die alte Menschheit, die in Adam ist, die wurde mit ihm gekreuzigt. Das heißt also, nicht unsere Körper wurden gekreuzigt, sondern die alte Menschheit. In der alten Menschheit waren wir in Adam. Wir waren sterbend und mussten sündigen. Jetzt in der neuen Menschheit sind wir in Christus lebendig gemacht, von der Sünde gerechtfertigt und haben eine lebendige Erwartung, Christus Jesus. Ihr Lieben, erkannten wir schon, was für ein unbeschreibbares Gnadengeschenk dies ist, das glauben zu können. Zur Erinnerung, wie es einstmals war, lese ich aus Markus 16, 9 bis 14. Als er, der Herr Jesus, morgens am ersten Sabbat auferstanden war, erschien er zuerst Maria, der Magdalenerin, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Jene ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und jetzt trauerten und jammerten. Doch als jene hörten, dass er lebe und von ihr geschaut worden war, glaubten sie es nicht. Danach wurde er zweien von ihnen, die über Land gingen, beim Gehen in einer anderen Gestalt offenbart. Auch jene gingen hin und verkündigten es den übrigen, doch auch jene glaubten sie nicht. Zuletzt wird er den Elf offenbart, als sie zu Tisch lagen, und er machte ihnen Vorwürfe wegen ihres Unglaubens und ihrer Hartherzigkeit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn als Auferweckten aus den Toten geschaut hatten. Ihr lieben Geschwister, ist das nicht erstaunlich, dass die Elf, die vom Herrn Jesus berufen wurden, die mit ihm die ganze Zeit gingen bis zur Kreuzigung, dass diese der frohen Botschaft keinen Glauben schenkten? Im Gegensatz zu uns waren sie nicht gesalbt und versiegelt mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen. Und bedenket, heute leben wir in der Verwaltung der Gnade Gottes. Heute ist jeder Gläubige in Christus, in ihm vor dem Niederwurf der Welt auserwählt. In Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt. In ihm sind wir alle, die wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium und unsere Rettung hören. In ihm sind wir, die wir glauben, versiegelt mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen. Das ist der Grund, dass wir diese Worte aus Römer 6 glauben können und Paulus uns auffordert, nun in Neuheit des Lebens zu wandeln. Wenn wir aber zusammen mit Christus starben, glauben wir, dass wir auch zusammen mit ihm leben werden. Der Tod ist nicht mehr Herr über ihn. Denn was er starb, das starb er der Sünde ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und deshalb der Zuspruch des Apostels: Also auch ihr, rechnet damit, dass ihr selbst der Sünde gegenüber tot seid, aber lebend für Gott in Christus Jesus unserem Herrn, steht alles in Römer 6. Nur wenn wir in Neuheit des Lebens wandeln, leben wir für Gott in Christus Jesus. Liebe Geschwister, das alles haben wir und sind wir im Geist. Wir sehen und fühlen es nicht. Wir sind durch die Taufe in den Tod begraben, und doch lebe ich noch. Ich werde aufgefordert, in Neuheit des Lebens zu wandeln, und bin immer noch im alten Körper. Jedoch bin ich nicht mehr in Adam. Das Haupt der alten Menschheit ist Adam, und er vererbte den Tod. Das Haupt der neuen Menschheit ist Christus. Er verleiht Leben. Und wir sind nun in Christus. Doch ist dieses Leben heute eben noch zusammen mit Christus in Gott verborgen, wie wir vorhin schon hörten aus Kolosser 3. Jedoch der Wandel in Neuheit des Lebens, der wird offenbar. Wir erkennen, dass alles ist ein Akt des Glaubens, gewirkt durch den in uns wohnenden Heiligen Geist, sind wir befähigt, diese Wahrheiten zu glauben und im Herzen zu bewegen. Und deshalb führt uns Paulus hier im Römerbrief zu unserem neuen Leben in Christus Jesus in aller geistlichen Weisheit. Dazu ist die Gnade unentbehrlich, um in Neuheit des Lebens wandeln zu können. Nur durch zunehmende Vertrautheit mit Gottes Wort können wir dazu gelangen, wie wir aus dem Folgenden auch entnehmen können. Die allermeisten neu berufenen Heiligen und Geliebten Gottes haben doch vorerst ein Problem, das auch ich hatte. Dieses Problem war doch, wir wollten noch aus dem Fleisch heraus wirken. Was wollten wir doch nicht alles tun, um Gott zu gefallen? Die meisten von uns kamen ja aus dem Mischevangelium, wo vor allem die vier Berichte, das Leben Jesu unter seinem Volk Israel gelehrt wird. In dieser Verwaltung muss der Mensch Werke tun, so wie es Jakobus schreibt. Denn wer das ganze Gesetz halten will, aber in einem strauchelt, ist allem verfallen. Daraus seht ihr, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt und nicht aus Glauben allein. Jakobus 2, 10 und 24. Und wir wissen, der Jakobusbrief ist ja hauptsächlich dann für die Heiligen Israels in der Endzeit. Und der Täufer predigte, sinnet um, denn das Königreich der Himmel hat sich genaht. Matthäus 3,1. Das galt alles für Israeliten, die in das kommende Königreich auf Erden eingehen werden. Dieses Königreich wird auf der Erde sein. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Es ist also der religiöse Mensch, der meint, er müsse durch eigenes Wirken Gott gefallen. Paulus ist der Apostel für die Nationen, der Sklave Christi Jesu, der berufene Apostel, abgesondert für das Evangelium Gottes über seinen Sohn, über Jesus Christus, unseren Herrn. Als Herold und Lehrer der Nationen wurde er eingesetzt. Könnt ihr nachlesen in Römer 1, 1 bis 4, Galater 2, 7, Kolosser 1, 23b, 2. Timotheus 1, 11. In Antiochien, in Pisidien, sprach Paulus ein Wort des Zuspruchs. Und als die aus den Nationen das hörten, freuten sie sich, verherrlichten das Wort des Herrn, und alle, die zu äonischem Leben verordnet waren, kamen zum Glauben. Apostelgeschichte 13, 48. Ohne eigenes Dazutun konnten diese Menschen glauben. Diese Götzendiener damals. Paulus sagt es so, die er aber vorher bestimmt, diese beruft er auch. Die er beruft, diese rechtfertigt er auch. Die er aber rechtfertigt, diese verherrlicht er auch. Ja, was wollen wir nun dazu vorbringen, ihr Lieben? Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Was für eine wunderbare Tatsache! Wenn Gott für uns ist und er ist für uns, wer kann wider uns sein? Steht alles in Römer 8, 30, 31. Und der gerade an uns das bewirkt, ist Gott, der uns auch das Angeld des Geistes gegeben hat. 2. Korinther 5, 5. Ja, da können wir nur staunen. Wir können nur Gott loben und danken. Denn Römer 8, 1 steht ja noch, nichts demnach ist nun denen zur Verurteilung, die in Christus Jesus sind. Sie wandeln ja nicht fleischgemäß, sondern geistgemäß. Sie wandeln in Neuheit des Lebens und das ist ein geistlicher Wandel. Sie sind nicht mehr in Adam, sie sind in Christus. Von dem Moment an, da der Mensch von Gott berufen wird, ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen durch den uns gegebenen Heiligen Geist. Ob du es weißt oder nicht weißt, es ist einfach deine Tatsache. Ohne Geist Gottes kann kein Mensch glauben, hat kein Mensch das Verlangen nach dem Wort Gottes. Den Korinthern schreibt es Paulus so: Der uns aber samt euch in Christus Stetigkeit verleiht und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Angeld des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. 2. Korinther 1, 21, 22. Das wird ebenfalls in Epheser 1, 13 bestätigt. Und deshalb schreibt Paulus, dass wir unsere Heiligkeit in der Furcht Gottes vollenden sollen. 1. Korinther 7, 1. Das heißt also, nicht in Nachlässigkeit. Im Epheserbrief darf es uns zur Gewissheit werden, Gott ist der alles Bewirkende. Er hat uns in ihm vor dem Niederwurf der Welt auserwählt, damit wir Heilige und Makellose vor seinem Angesicht seien. In ihm hat auch uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt. Epheser 1, Vers 11. Und jetzt erkennen wir bestimmt alle, dass der Wandel in Neuheit des Lebens ein geistlicher Wandel ist, der unserer neuen Stellung in Christus angepasst werden soll. Aus dem Galaterbrief sowie aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es für einen geistlichen Wandel viel Fleiß bedarf. Deshalb spricht uns Paulus wie folgt zu: Wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches keinesfalls vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Diese beiden widerstehen einander, damit ihr nicht das tut, was ihr etwa wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Galater 5, 16 bis 18, siehe auch Römer 8, 6 und 7. Und wie wahr sind doch diese Aussagen? Wer unter uns erlebt diesen Zweikampf nicht immer wieder, das Fleisch gegen den Geist? Paulus bezeugt in 2. Korinther 10, 3 bis 5. Denn wie wohl wir im Fleisch wandeln, führen wir nicht Krieg dem Fleisch nach. Sind doch die Waffen unseres Krieges nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zum Einreißen von Bollwerken, wenn wir Vernunftschlüsse einreißen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen alle Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen. Liebe Geschwister, können wir das auch von uns behaupten? Wir nehmen alle Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen. Liebe Geschwister, Paulus sagt es: Wandelt im Geist. Und wir fragen uns, was bedarf es, um im Geist wandeln zu können? Das uns angehende Evangelium lesen und nochmals lesen und lernen. Denn nur in dem uns angehenden Evangelium lernen wir, wie ein geistlicher Wandel in Neuheit des Lebens ist. In diesem Evangelium wird uns gesagt, denn in der Gnade seid ihr Gerettete, durch Glauben, und dies ist nicht aus euch, sondern Gottes Nahegabe, nicht aus Werken. Wieso nicht? Damit sich niemand rühme, denn wir sind sein Tatwerk, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die Gott vorher bereitet, damit wir in ihnen wandeln. Epheser 2:8-10. Damit wir in diesen guten Werken wandeln können, dürfen wir Tag für Tag beten und bitten, dass wir mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verständnis erfüllt werden, um des Herrn würdig zu wandeln und ihm in jeder Weise zu gefallen, als solche, die in allem guten Werk Frucht bringen, in der Erkenntnis Gottes wachsen und mit aller Kraft nach der Gewalt seiner Herrlichkeit gekräftigt werden, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freuden. Es kennt dieses Gebet aus Kolosser 1:9-10. Wir sollten auch den Zuspruch des Apostels in Philipper 4 befolgen und uns nicht zu sorgen, sondern in allen unseren Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott bekannt werden. Und daraus folgt dann, dass der Friede Gottes unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrt wie in einer Feste. Warum? Weil wir uns total auf ihn allein verlassen. Auch das Gebet aus Kolosser 3:17 ist uns anbefohlen. Und alles, was ihr tut, im Wort oder Werk, alles geschehe im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Und so befähigt uns unser Herr Jesus Christus, dass wir einen geistlichen Wandel in Neuheit des Lebens führen können, so wie es unserem Gott und Vater wohlgefällt und zu seiner Verherrlichung gereicht. Ja, mir wurde schon öfters gesagt, ihr macht es euch bequem mit eurem Wandel. Für den Weltfrieden tut ihr ja gar nichts. In die Politik greift ihr gar nie ein. Die Hilfswerke unterstützt ihr nicht. Was tun wir denn? Wir glauben Gott, seinen Verheißungen in seinem Wort, geben uns Mühe, seine Anweisungen zu befolgen. Ein überaus wichtiger Zuspruch steht in 1. Timotheus 2. Ich spreche dir nur vor allem anderen zu, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagung getan werde für alle Menschen, für Könige und alle, die in übergeordneter Stellung sind, damit wir eine ruhige und stille Lebensweise vollführen mögen in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Denn dies ist schön und willkommen vor den Augen Gottes, unseres Retters, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das können tatsächlich alle Glaubensgeschwister flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagung tun. Und das gehört zum Wandel in Neuheit des Lebens. Und wenn es praktiziert wird, wird auch unser Wandel dementsprechend gelenkt vom Geist Gottes. Und wie wir hörten, ist dies schön und willkommen vor den Augen Gottes. Dazu spricht uns auch noch der Apostel zu, betet unablässig, danket in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Im 1. Thessalonicher 5, 16, 18. Diejenigen, die ein regelmäßiges, intensives Gebetsleben führen, wissen, dass dies Schwerarbeit ist und dass es dazu auch viel Zeit erfordert. Jedoch, diese Arbeit sieht kein Mensch und durch sie wird man niemals berühmt, aber reich gesegnet. Die Galater, die wurden von falschen Brüdern unterlaufen. Diese lehrten ohne Gesetz keine Gnade. So wollten die Galater-Geschwister wieder unter das Gesetz, dessen Erfüllung doch Christus ist. Und so muss Paulus ihnen in Galater 6, 8 schreiben, denn wer in sein Fleisch sät, wird aus dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber in den Geist sät, wird aus dem Geist äonisches Leben ernten. Und nun folgt ein weiser Rat. Wenn wir nun das Edle tun, so lasst uns nicht entmutigt werden. Denn zu seiner gebührenden Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Demnach wirken wir nun, wie wir Gelegenheit haben, für das Gute an allen, am meisten aber an den Gliedern der Familie des Glaubens. Das ist doch eine Hilfe für alle, die nicht recht wissen, was ein geistlicher Wandel ist. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern nur eine neue Schöpfung. Und eine neue Schöpfung ist bekanntlich jeder, der in Christus ist. 2. Korinther 5, 17. Nun, was versteht das Wort Gottes unter edlen Werken? Titusbrief gibt uns Aufschluss. Paulus schreibt dem Titus, Titus 2, 7 und 8. Biete dich selbst als Vorbild edler Werke dar. Und nun kommen die edlen Werke. In der Lehre zeige Unverdorbenheit. Ehrbarkeit. Habe ein gesundes, unrügbares Wort, damit der von der entgegengesetzten Seite beschämt werde, weil er nichts Schlechtes von uns zu sagen hat. Dann sollen wir immer wieder an das denken, was Paulus in 1. Korinther 4 schreibt. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Das ist eine wunderbare Tatsache. Im Galaterbrief wird uns auch gesagt, was Werke des Fleisches ist. Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Grimm, Ränkesucht, Zwistigkeit, Sektbildung, Neid, Mord, Rausch, Ausgelassenheit und dergleichen mehr. Ja, liebe Geschwister, diejenigen, die ein Gebetsleben führen, wie oben erwähnt, die meiden die Werke des Fleisches. Und anschließend hören wir dann, was Frucht des Geistes ist. Liebe. Und aus der Liebe entsteht Freude, Friede, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut, Selbstsucht. Und gegen solche gibt es gar kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die kreuzigen das Fleisch samt Leidenschaften und Begierden. Je mehr das Evangelium Gottes in unseren Herzen Raum einnimmt, desto mehr kann der Geist auch Frucht bringen. Und Gott sieht uns als mit Christus gekreuzigt. So sollen wir uns fortwährend als Mitgekreuzigte betrachten, so dass der Geist der Heilige sich stets in uns entfaltet und wirksam ist und dass wir mit Paulus bekennen können, alles vermag ich in ihm, der mich kräftigt, und das ist Christus. Und heute leben wir in der Verwaltung der Gnade Gottes, Epheser 3, Vers 2. Deshalb wurde auch die Auswirkung des Geistes im Vergleich zu den vorangehenden Verwaltungen geändert. In Matthäus 3, 11 und 12 sagte Johannes der Täufer, denn ich taufe euch in Wasser zur Umsinnung. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Er wird euch in Heiligem Geist und Feuer taufen. Was die Wassertaufe des Johannes nur symbolisch andeuten konnte, bewirkt die Geistestaufe heute tatsächlich, nämlich Reinigung des Wandels. Und daraus ergibt sich die Vereinigung aller so Gereinigten. Alle Heiligen Gottes sind getauft und versiegelt mit dem Heiligen Geist und stehen unter dessen Leitung. Und was der Heilige Geist vermag, da haben wir ein gutes Beispiel in 1. Korinther 6, 9 bis 11. Da wird aufgezählt, was wir waren, als wir noch Versklavte der Sünde waren, was wir vorhin aus Galater 5 hörten. Und dann kommt Vers 11. Und das, was eben vorher geschrieben wurde, das sind einige von euch gewesen. Doch ihr habt euch abwaschen lassen. Ja, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt im Namen unseres Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes. Was für eine Gnade! Alles ist ausgelöscht, was vorher war. Ihr seid geheiligt, gerechtfertigt. So wie auch Titus 3, 1 bis 7, habe ich ganz ähnlich geschrieben dort. Und nun werden wir aufgefordert, werdet mit Geist erfüllt, so dass ihr zusammen in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Lieder sprecht und dem Herrn in euren Herzen singt. Epheser 5, Vers 19. Werdet erfüllt mit Geist. Das ist heute in der Verwaltung der Gnade das Übliche. Und die normale Folgen sind bei einem geisterfüllten Gläubigen heute die, wie wir jetzt in Epheser 5, 19 hörten. Um tatsächlich erfüllt zu sein, mit Geist befolgen wir den Ratschlag in 1. Timotheus 4, 6, nämlich sich mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre zu ernähren, was auch unbedingt zum Wandel in Neuheit des Lebens gehört. Und das beste Beispiel zu diesem geistigen Wandel ist unser Lehrer, der Apostel Paulus. Paulus hatte alles, was ihm einst Gewinn war, als verwirkt erachtet, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, über allem steht. Philipper 3, 5 bis 8. Weshalb hat er alles als Abraum erachtet? Weil das alles ihn daran hindern würde, um Christus zu gewinnen und als in ihm befunden zu werden. Paulus meinte damit nicht die Stellung, die er im Geist in Christus hatte. Diese war ihm unfehlbar zugesichert, wie wir schon aus Römer 8, 28 bis 39 hören und lesen können. Paulus wollte, dass diese Stellung in Christus Jesus auch im Wandel ersichtlich sei, so wie er dann in Philipper 3, 10 bis 11 beschreibt. Doch was stellt er fest? Nicht, dass ich dich schon erhielt oder hierin schon vollendet sei. Paulus war ein Mensch wie du und ich. Aber, nun schreibt er, ich jage aber danach, ob ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Geschwister, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Und nun werden wir aufgefordert, werdet meine Mitnachahmer, Geschwister. Lest dieses Philipper 3 Kapitel immer wieder, liebe Geschwister. Jedes von uns, das die Botschaft aus Römer 6 gehört hat und im Herzen aufbewahrt, erkennt aus diesen Versen in Philipper 3, was wesentlich ist, um in Neuheit des Lebens wandeln zu können. Wir alle waren doch verschieden in der Art und Lebensweise vor der Berufung, so wie auch noch heute. Deshalb kann ich nicht sagen, du musst dieses oder jenes ablegen. Nur der Geist Gottes, der Heilige, kann das tun, und er tut es auch. Je mehr der gläubige Mensch in Christus sich mit den Worten des Glaubens und der köstlichen Lehre befasst, desto mehr wirkt der Geist Gottes in ihm, so dass wir unsere Schwachstellen erkennen. So dass wir mit Paulus bitten dürfen, dass auch unsere Gedanken stets gefangen genommen werden unter den Gehorsam des Christus. Das dürft ihr beten jeden Tag. Aber das alles zu erkennen, ist eine große Gnade. Und dazu sagt uns das Wort Gottes, macht mit euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. 2. Korinther 13, 5. Aber auch diesbezüglich lässt Gott uns nicht auf uns allein angewiesen, was wir wiederum in Philipper 2 vernehmen. Daher, meine Geliebten, so wie ihr alle Zeit gehorcht habt mit Furcht und Zittern, wirket eure Rettung aus. Denn Gott ist es, der beides in euch bewirkt, das Wollen wie auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Wunderbar. Und anschließend ein weiser Ratschlag. Tut alles ohne Murren und Schlussfolgen, damit ihr untadelig und ohne Arglist werdet, makellose Kinder Gottes inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, unter der ihr wie Lichter in der Welt scheint und auf das Wort des Lebens Acht habt, mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Wie sollte ein Mensch in Christus, der in Christus so reich gesegnet ist, noch murren und schlussfolgen? Wie sollte so einer noch arglistig sind? Aber das ist für uns geschrieben worden zum Nachdenken. Makellose Kinder Gottes nennt uns der Apostel. Wieso? Wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Jedoch wohnen wir inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, die immer wieder versucht, uns, die Heiligen und Geliebten Gottes, vom Wesentlichen abzulenken. Da muss ich keine Erklärung geben, was da alles ist. Doch unter dieser Generation sind wir eben wie Lichter in der Welt. Und ganz bestimmt ist ein jeder, der in Neuheit des Lebens wandelt, wie ein Licht in dieser finsteren Welt. Jedoch Lichter sind wir nur, weil der Geist Gottes, der Heilige, in uns innewohnt und in uns der Lichtglanz der des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus erstrahlt. Denn wir herolden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns selber aber als eure Sklaven um Jesu willen, schreibt uns der Apostel. Denn Gott, der gebot, aus der Finsternis leuchte das Licht, der lässt es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4. Zu einem Wandel in Neuheit des Lebens gehört das Mühen, damit auch der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi stets erstrahlt. Ein wichtiger Hinweis dazu erhalten wir im folgenden Vers 7. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Außerordentliche der Kraft sich als von Gott und nicht als aus uns erweise. Und das sagt uns doch, nur wer sich fortwährend demütigt, wird befähigt, ein Wandel in Neuheit des Lebens zu führen. Wer sich stets bewusst ist, nicht ich, nein, Christus in mir, oder wie es Paulus sagt, ich lebe aber, doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Liebe Geschwister, dieser Vers 20 aus Galater 2 ist das einfachste und sicherste Rezept, um in Neuheit des Lebens zu wandeln. Es ist ein Wandel in der wahren Demut, da der Gläubige erkannt hat, aus mir kommt heute noch nichts Gutes, nur durch den Geist Gottes, der in mir ist, kann der Christus mit mir in Neuheit des Lebens wandeln. Petrus schreibt, seid alle mit Demut umschürzt, weil Gott sich den Stolzen widersetzt, den Demütigen aber gibt der Gnade. 1. Petrus 5, 5. Paulus sagt uns, dass der den Demütigen zuspricht, auch ihm zugesprochen hat. Und der Apostel spricht uns zu, das sei das Schlusswort, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus ist. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod. Amen.